geschaufelt werden konnten. Und selbst, wenn sie das gekonnt hätten, wären die Körper nur gefroren und nicht verwest und vom Boden aufgenommen worden, weil Tibet normalerweise viel zu kalt war. Gnädige Frau, befahl mein Mentor, bringen Sie das Kind heute in 3 Tagen persönlich zu mir und wir werden unser Möglichstes tun, es zu heilen, denn meiner kurzen Untersuchung nach zu urteilen, scheint es, dass ihm geholfen werden kann. Er fummelte in seiner Satteltasche herum und zog ein Stück Pergamentpapier hervor. Schnell schrieb er eine Notiz darauf und überreichte es der Frau. Bringen Sie das mit ins Gakbori und der Aufseher wird Sie hereinlassen. Ich werde den Torhüter informieren, dass Sie kommen, und Sie werden keine weiteren Schwierigkeiten haben. Seien Sie versichert, wir alle sind im Angesicht unseres Gottesmenschen. Sie haben bei uns nichts zu befürchten. Er wandte sich um und blickte den Mann der Frau an. Und Sie sollten Ihrer Frau treu bleiben. Dann blickte er auf die Frau und fügte hinzu, und Sie sollten Ihren Mann nicht zu beschimpfen. Wenn Sie mit ihm vielleicht etwas freundlicher wären, dann müsste er sich nicht woanders Trost suchen. Nun gehen Sie nach Hause und kommen in 3 Tagen wieder ins Gakpori. Ich werde Sie dort empfangen und Ihnen behilflich sein. Das ist ein Versprechen. Er bestieg wieder sein Pony und wir ritten davon. Und während wir in der Distanz verschwanden, vernahmen wir hinter uns immer noch die Lobpreisungen des Dankes des Ragabmannes und seiner Frau. Ich glaube, Lobsang, dass sie sich wenigstens für heute Nacht einmal in Einklang befinden und einander wohlgesonnen sind. Er lachte kurz und führte den Weg auf der Straße zur Linken an, bevor wir das Dorf Schö erreichten. Das war mein erstes Zusammentreffen, das ich mit einem Epa erlebte und es erstaunte mich wirklich. Heiliger Lama, platzte ich heraus, ich verstehe nicht, warum die Leute zusammengekommen sind, wenn sie einander gar nicht mögen. Warum muss das so sein? Mein Mentor lächelte mich an, während er sagte, jetzt nennst du mich auch schon, Heiliger Lama. Denkst du bist ein Bauer? Und was deine Frage betrifft, über die werden wir uns morgen unterhalten. Heute Abend sind wir zu sehr beschäftigt, aber morgen werde ich versuchen, die Wogen zu glätten, denn das ist eine sehr verworrene Angelegenheit. Zusammen ritten wir den Hügel hinauf. Ich liebte es, immer auf das Dorf Schö zurückzublicken, und ich fragte mich, was wohl geschehe, wenn ich auf 1 oder 2 Dächer einen achtbaren Kieselstein werfen würde, würde er vielleicht hindurchgehen? Oder würde das Geklapper jemand veranlassen, zu denken, die Teufel ließen etwas auf sie herabfallen? Ich hatte es eigentlich noch nie gewagt, auf ein Dach einen Stein zu werfen, weil ich befürchtete, er könnte durch das Dach hindurchgehen und vielleicht jemanden im Haus treffen. Wie auch immer, die Versuchung war immer sehr große für mich. Im Potala stiegen wir die endlosen Leitern hoch, nicht Treppen, sondern Leitern, die gut abgenutzt und vertieft waren. Schließlich erreichten wir die Unterkunft hoch über den gewöhnlichen Mönchen und über dem Lagerraum. Der Lama Mingya Dondup ging in sein Zimmer und ich in meines, das an sein Zimmer angrenzte. Aufgrund meines Mentors Position und weil ich sein Gula war, wurde mir dieses Zimmer zugebilligt. Aus Gewohnheit ging ich zum Fenster und blickte hinaus. Unter mir rief im Weidenhain ein Nachtvogel seinen Gefährten. Der Mond schien schon hell und ich konnte einen Vogel sehen und wie sich das Wasser kräuselte, während er mit seinen langen Beinen durch das Wasser und den Sumpf wartete. Von irgendwoher, gar nicht allzu weit weg, erfolgte der Antwortruf eines Vogels. Mindestens scheinen die Leute in Harmonie zu sein, dachte ich zu mir selbst. Es war bald Schlafenszeit. Ich musste noch zum Mitternachtsgottesdienst und ich war bereits so müde, dass ich dachte, ich würde mich am Morgen verschlafen. Am Nachmittag des nächsten Tages kam der Lama Mingya Dondup in mein Zimmer, wo ich ein altes Buch studierte. Komm zu mir herüber, Lobsang, sagte er, ich bin gerade von einer Unterredung mit seiner Heiligkeit zurückgekehrt. Nun wollen wir die Probleme, die dir zu schaffen machen, diskutieren. Er machte kehrt und ging in sein Zimmer. Als ich vor ihm saß, dachte ich an all die Dinge, die mir auf dem Herzen lagen. Herr, sagte ich, warum sind eigentlich Leute, die sich geheiratet haben, so unfreundlich miteinander? Ich habe mir letzte Nacht die Aura dieser 2 Rajabs angesehen und es schien mir, dass sie sich wirklich hassten. Null. Doch wenn sie einander schon hassen, warum haben sie dann geheiratet? Der Lama sah einen Augenblick wirklich traurig aus, und dann sagte er, die Leute vergessen, Lobsang, dass sie auf diese Erde kommen, um Lektionen zu lernen. Bevor eine Person geboren wird, während sie sich immer noch auf der anderen Seite des Lebens befindet, werden im Voraus Vereinbarungen getroffen und entschieden, welche Art und Typ Ehepartner ausgewählt wird. Du musst verstehen, dass sich viele Leute in der sogenannten Hitze der Leidenschaft verheiraten. Doch, wenn sich die Leidenschaft selbst verbraucht, dann erschöpft sich auch das Neue und Fremde und es folgt wieder die ganz gewöhnliche Art der Geringschätzung. Die ganz gewöhnliche Art der Geringschätzung. Ich dachte lange darüber nach. Warum heirateten dann die Leute überhaupt? Offensichtlich nur, damit die Rasse fortbedauerte. Aber warum konnten die Leute nicht auf die Weise zusammenkommen wie die Tiere? Ich hob den Kopf und fragte meinen Mentor danach. Er sah mich an und sagte, warum, Lobsang? Du überrascht mich. Du weißt doch so gut wie jedermann, dass sich die sogenannten Tiere oft ein ganzes Leben lang treu bleiben. Viele Tiere sowie viele Vögel paaren sich für ein ganzes Leben, das tun vor allem die Entwickelteren. Wenn sich die Menschen so zusammenfinden würden, wie du sagtest, also nur zum Zweck, die Rasse aufzustocken, dann würden die daraus resultierenden Kinder beinahe zu seelenlosen Menschen, sowie in der Tat auch jene Geschöpfe, die durch künstliche Besamung geboren werden. Beim Geschlechtsverkehr muss die Liebe im Vordergrund stehen. Es muss Liebe zwischen den Eltern vorhanden sein, wenn die beste Art Kinder geboren werden soll, anderenfalls ist es fast so wie ein fabrikgefertigter Artikel. Diese Sache mit dem Ehemann und der Ehefrau stellte mich immer noch vor ein Rätsel. Ich dachte an meine eigenen Eltern. Meine Mutter war eine herrische Frau, und mein Vater war zu uns, seinen Kindern, wirklich streng gewesen. Wenn ich daran dachte, konnte ich weder für meine Mutter noch für meinen Vater viel kindliche Zuneigung aufbieten. Aber warum heiraten dann die Leute in der Hitze der Leidenschaft? Sagte ich zu meinem Mentor. Warum können sie nicht auf einer Art geschäftliche Basis heiraten? Lobsang, sagte mein Mentor, das ist oft bei den Chinesen und auch bei den Japanern so. Ihre Heirat wird oft arrangiert, und ich muss zugeben, dass die chinesischen und japanischen Ehen viel erfolgreicher sind, als die Ehen in der westlichen Welt. Die Chinesen selber vergleichen es mit einem Kochkessel. Sie heiraten nicht aus Leidenschaft, weil sie sagen, dass das wie ein kochender Kochtopf wäre und abkühlt. Sie heiraten kühl und bringen den Milchkessel zum Kochen, und auf diese Weise bleibt er länger heiß. Er blickte mich an, um zu sehen, ob ich ihm folgen konnte und die Sache für mich klar war. Ich kann aber nicht verstehen, Herr, warum die Leute zusammen so unglücklich sind? Lobsang, die Menschen kommen auf die Erde wie in ein Klassenzimmer. Sie kommen, um Dinge zu lernen. Und wenn der durchschnittliche Mann und die durchschnittliche Frau vollkommen glücklich miteinander wären, dann würden sie nichts lernen, weil es dann nichts zu lernen gäbe. Sie kommen auf diese Erde, um zusammen zu sein und miteinander auszukommen, das ist Teil ihrer Lektion, sie müssen lernen zu geben und zu nehmen. Die Menschen haben raue Ecken. Ecken oder persönliche Eigenarten, die den anderen Partner stören und ihm auf die Nerven gehen. Der nervende Partner muss lernen, den störenden Charakterzug zu überwinden oder vielleicht zu beenden, während der genervte und gestörte Partner Toleranz und Nachsicht lernen muss. Beinahe jedes Paar könnte erfolgreich zusammenleben, vorausgesetzt sie lernen das Geben und das Nehmen. Herr, sagte ich, was würden Sie denn einem Ehepaar raten, wie sie zusammenleben sollen? Der Ehemann, die Ehefrau sollten einen günstigen Augenblick abwarten, und dann nett, höflich und ruhig sagen, was ihm / ihr Kummer bereitet. Wenn sie zusammen über ihre Angelegenheiten sprechen, dann gäbe es mehr Zufriedenheit in ihrer Ehe. Ich dachte darüber nach, und ich fragte mich, wie wohl mein Vater und meine Mutter zusammen auskämen, wenn sie versuchten, miteinander zu sprechen. Für mich waren sie wie Feuer und Wasser und der eine hegte für den anderen genauso eine Antipathie. Mein Mentor wusste offensichtlich, was ich dachte, denn er fuhr fort, es muss ein Geben und ein Nehmen sein. Wenn diese Leute überhaupt irgendetwas lernen wollen, dann müssen sie sich irgendwie bewusst werden und erkennen, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Wie kommt das, dass sich eine Person in eine andere verliebt und sich vom anderen angezogen fühlt? Fragte ich, wenn sie sich doch zu einem Zeitpunkt angezogen fühlten. Warum kühlen sie dann so schnell wieder ab? Lobsang, du weißt sehr gut, dass man etwas über die andere Person aussagen kann, wenn man die Aura sieht. Die durchschnittliche Person sieht die Aura jedoch nicht. Stattdessen verfügen viele Leute über ein Gefühl. Sie können sagen, dass sie diese Person mögen oder jene nicht mögen. Meistens können sie gar nicht sagen, warum sie eine Person mögen und warum nicht. Doch sie geben zu, dass sie eine Person angenehm und die andere Person nicht angenehm finden. Nun, Herr, rief ich aus, wie kann man denn eine Person plötzlich leiden und dann plötzlich wieder nicht mehr leiden? Wenn sich Leute in einem gewissen Zustand befinden, wenn sie fühlen, dass sie verliebt sind, dann sind ihre Schwingungen erhöht. Es kann sehr gut sein, dass diese zwei Leute, der Mann und die Frau, miteinander verträglich sind, wenn sie höhere Schwingungen haben. Leider lassen sie es zu, dass sie nicht immer diese erhöhten Schwingungen haben. Die Frau wird vielleicht nachlässig und verweigert sich ihrem Mann, was unbestreitbar nicht ihr Recht ist. Der Mann wird dann nach einer anderen Frau Ausschau halten und so treiben sie nach und nach auseinander. Nach und nach werden sich auch ihre ätherischen Schwingungen verändern, sodass sie nicht länger verträglich, sondern völlig unverträglich sind. Ja, das konnte ich einsehen und erklärte viel, doch nun kehrte ich zum Angriff zurück. Herr, mir ist ebenfalls ein Rätsel, warum ein Baby vielleicht nur einen Monat lebt und dann stirbt. Was für eine Chance hat das Baby überhaupt, zu lernen oder Karma zurückzuzahlen? Es scheint, soweit ich das sehen kann, nur einen Verlust für jedermann zu sein. Der Lama Mingya Dondo lächelte leicht über meine Heftigkeit. Nein, Lobsang, nichts ist ein Verlust. Du bringst das ein wenig durcheinander. Du gehst davon aus, dass eine Person nur ein einziges Leben lebt. Lass uns dafür ein Beispiel nehmen. Er sah mich an und dann blickte er einige Augenblicke aus dem Fenster. Ich konnte sehen, dass er an diese Rab-Leute dachte, vielleicht an ihr Baby. Ich möchte, dass du dir eine Person vorstellst, die dir durch eine Reihe von Leben begleitest, sagte mein Mentor. Die Person hat sich in einem Leben eher schlecht benommen. Sie entscheidet in späteren Jahren, dass sie so nicht länger weiterleben will und dass für sie die Umstände viel zu schlecht geworden sind. Sie setzt ihrem Leben ein Ende. Sie begeht Selbstmord. Die Person stirbt also, bevor sie eigentlich hätte sterben sollen. Jeder Person sind eine gewisse Anzahl Jahre, Tage und Stunden, die sie leben muss, bestimmt. Alles wird so arrangiert, bevor sie auf die Erde herunterkommt. Wenn nun eine Person ihr Leben vielleicht 12 Monate vor ihrem eigentlichen Ableben beendet, dann muss sie zurückkommen und diese 12 Monate nachholen. Ich sah ihn an und stellte mir diese ungewöhnliche Möglichkeit vor, die sich dadurch ergab. Mein Mentor fuhr fort, eine Person, die ihrem Leben ein Ende gesetzt hat, bleibt in der Astralwelt, bis sich eine Gelegenheit bietet, bei der sie wieder unter geeigneten Bedingungen auf die Erde herabkommen und die nachzuholende Zeit zu Ende leben kann. Diese Person mit diesen 12 Monaten kommt nun herunter und ist vielleicht ein kränkliches Kind, das stirbt, während es immer noch ein Baby ist. Mit dem Verlust dieses Babys haben die Eltern auch etwas gewonnen. Sie haben zwar ein Baby verloren, doch dadurch haben sie an Erfahrung gewonnen. Sie haben ein wenig von dem, was sie zurückzahlen mussten, zurückbezahlt. Wir geben zu, dass ihre Ansichten, Auffassungen, Werte und alles verdreht sind, während sich die Menschen auf der Erde befinden. Dies ist, ich wiederhole es, die Welt der Illusion, die Welt der falschen Werte. Und wenn die Menschen in die größere Welt des Über-Ichs zurückkehren, dann werden sie sehen, dass die harten, sinnlosen Lektionen und Erfahrungen, die sie während ihres Aufenthalts auf Erden gewonnen haben, im Grunde gar nicht so sinnlos waren. Ich musste nur mich und all die Prophezeiungen über mich ansehen. Prophezeiungen von Mühsal und Leiden und der Aufenthalt in einem weit entfernten fremden Land. Ich bemerkte, dann tritt eine Person, die Prophezeiungen voraussagt, lediglich in Verbindung mit der Informationsquelle. Wenn alles arrangiert ist, bevor man auf die Erde herunterkommt, ist es dann unter gewissen Umständen möglich, dieses Wissen anzuzapfen? Ja, das ist richtig, sagte mein Mentor, aber denken nicht, dass alles unumgänglich ausgelegt ist. Die Grundzüge sind es schon. Uns werden gewisse Probleme, gewisse Richtlinien gegeben, denen wir folgen müssen. Dann werden wir uns selbst überlassen, um unser Bestes zu geben. Die eine Person macht es vielleicht gut und die andere Person scheitert vielleicht. Betrachte es auf diese Weise, nehmen wir einmal an, zwei Männer werden aufgefordert, von hier nach Kalimpong in Indien zu reisen. Sie müssen nicht den gleichen Weg nehmen, aber sie müssen beide am gleichen Ort ankommen, wenn sie können. Der eine wird die eine Route und der andere eine andere Route wählen. Und je nachdem, was für eine Route sie wählen, beeinflusst es ihre Erfahrungen und Abenteuer. Das ist wie das Leben, unsere Bestimmung ist bekannt, doch, wie wir diese Bestimmung erreichen, liegt in unseren eigenen Händen. Während wir uns unterhielten, erschien ein Bote und mein Mentor folgte ihm, mit einer kurzen Erklärung an mich gerichtet, den Korridor hinunter. Ich schlenderte wieder zum Fenster hinüber, stellte meine Ellenbogen auf den Sims und stützte meinen Kopf in die Hände. Ich dachte an all das, was mir gesagt worden war und an all die Erfahrungen, die ich erleben durfte, und durch mein ganzes Sein strömte eine Liebe für diesen großen Mann, den Lama Mingya Dondob, mein Mentor, der mir mehr Liebe gezeigt hatte, als es je meine Eltern getan hatten. Ich war entschlossen, dass es mir egal war, was mir meine Zukunft bringen würde, ich würde immer so handeln und mich immer so benehmen, als wäre mein Mentor an meiner Seite und beaufsichtigte meine Handlungen. Unten auf dem Feld übten die Musikermönche ihre Stücke. Verschiedene Brums, Brums, Brums waren zu vernehmen, sowie das Quietschen und Stöhnen ihrer Instrumente. Müßig schaute ich ihnen zu. Musik bedeutete mir nichts, denn ich war unmusikalisch. Doch ich sah, dass sie gewissenhafte Männer waren, die sich ernsthaft bemühten, gute Musik zu machen. Ich wandte mich ab und dachte, dass ich mich noch einmal mit dem Buch beschäftigen sollte. Bald war ich des Lesens müde. Ich war unruhig. Die Erfahrungen stürmten immer schneller auf mich ein. Immer träger und träger wendete ich die Seiten um. Dann, mit einem plötzlich gefassten Entschluss, legte ich all die gedrückten Blätter zwischen die geschnitzten Holzdeckel zurück und schnürte das Band fest. Dies war nicht ein in Seide eingewickeltes Buch. Mit angeborener Sorgfalt beendete ich meine Pflicht und legte das Buch beiseite. Ich stand auf, ging zum Fenster hinüber und schaute hinaus. Der Abend war irgendwie schwül und ruhig ohne ein Lüftchen. Ich machte kehrt und verließ den Raum. Alles war ruhig, ruhig mit der Stille eines großen Gebäudes, das beinahe lebendig war. Hier im Potala hatten schon über Jahrhunderte Männer an ihren heiligen Aufgaben gearbeitet und daraus entwickelte das Gebäude selbst ein Eigenleben. Ich eilte ans Ende des Korridors und bestieg dort eine Leiter. Bald kam ich auf dem hohen Dach neben den heiligen Grabmalen an. Leise tappte ich hinüber zu meinem gewohnten Platz, der von den Winden, die normalerweise von den Bergen herabfegten, gut geschützt war. Ich lehnte mich mit den Händen hinter meinem Kopf verschränkt gegen eine Heiligenfigur und blickte über das Tal. Nach einer Weile wurde es mir langweilig und ich legte mich hin und starrte zu den Sternen hinauf. Und während ich diese beobachtete, überkam mich das seltsamste Gefühl, als würden all diese Welten über mir rund um den Potala kreisen. Eine Zeit lang machte es mich ganz schwindlig, so als ob ich fallen würde. Gerade, als ich schaute, entdeckte ich eine dünne Lichtspur. Sie wurde immer größer und explodierte plötzlich in einer glänzenden Lichterscheinung. Ein weiterer Komet erledigt, dachte ich, während er ausbrannte und in einem Regendumpfer roter Funken endete. Irgendwo in der Nähe wurde mir ein beinahe unhörbares Schusch, Schusch gewahr. Vorsichtig hob ich meinen Kopf und fragte mich, wer das wohl sein könnte. Bei dem schwachen Sternenlicht sah ich eine mit einer Kapuze bekleidete Gestalt, die bei den gegenüberliegenden heiligen Grabmalen auf und abschritt. Ich beobachtete sie. Die Gestalt bewegte sich zu der Mauer hinüber, von der aus die Stadt Lhasa zu sehen war. Ich sah die Umrisse, als sie in die Ferne schaute. Der einsamste Mann von Tibet, dachte ich. Der Mann, der mehr Sorgen und Verantwortung hatte, als irgendjemand in diesem Land. Ich hörte ein tiefstes Seufzen und ich überlegte, ob er vielleicht auch so bedrückende Prophezeiungen gehabt hatte wie ich. Vorsichtig rollte ich mich herum und kroch leise weg. Ich wollte nicht, wenn auch schuldlos, die privaten Gedanken eines anderen stören. Bald erreichte ich wieder den Eingang und machte mich auf den Weg nach unten in mein Zimmer und meine Zufluchtsstätte. 3 Tage später war ich mit meinem Mentor anwesend, als der Lama Mingya Dondup das Kind des Rakabbares untersuchte. Er zog es aus und betrachtete sorgfältig seine Aura. Eine Zeit lang verweilte er an der Gehirnbasis. Das Baby schrie nicht und wimmerte auch nicht, egal was mein Mentor anstellte. Ich wusste und verstand, so jung ich auch war, dass der Lama Mingya Dondup versuchte, es wieder gesund zu machen. Schließlich erhob sich mein Mentor und sagte, nun, Lobsang. Wir werden es heilen können. Es ist eindeutig, dass das Leiden von irgendwelchen Geburtsschwierigkeiten ausgegangen ist. Die Eltern warteten in einem Zimmer in der Nähe des Eingangs. Ich ging dicht neben ihm als Schatten meines Mentors, um die Leute zu informieren. Als wir eintraten, warfen sie sich zu des Lamas Füßen. Ruhig sprach er mit ihnen, ihr Sohn kann und wird geheilt werden. Aus unseren Untersuchungen wird ersichtlich, dass das Kind zur Zeit der Geburt entweder fallen gelassen wurde oder gegen etwas gestoßen ist. Das kann geheilt werden. Sie brauchen keine Angst zu haben. Die Mutter zitterte, als sie sagte, heiliger Medizinlama, es ist so wie Sie sagen. Er kam so unerwartet plötzlich und fiel auf den Boden. Ich war zu der Zeit ganz allein. Mein Mentor nickte verständnisvoll und volle Anteilnahme. Kommen Sie morgen um dieselbe Zeit wieder, und ich versichere Ihnen, dass Sie Ihr Kind geheilt wieder mit nach Hause nehmen können. Sie verbeugten sich immer noch und warfen sich nieder, als wir das Zimmer verließen. Mein Mentor veranlasste mich, das Baby sorgfältig zu untersuchen. Schau, Lobsang, hier befindet sich ein Druck, instruierte er mich. Dieser Knochen drückt auf das Rückenmark. Du wirst bemerken, wie sich das aurische Licht fächerförmig statt rund ausbreitet. Er nahm meine Hand und ließ mich die betroffene Stelle rundherum befühlen. Ich werde den Druck nun reduzieren, D. H. Ich werde den blockierenden Knochen nach außen drücken. Pass auf. Schneller, als ich sehen konnte, drückte er seine Daumen hinein und ließ wieder los. Das Baby schrie nicht einmal auf. Es ging ihm viel zu schnell, um irgendwelche Schmerzen zu spüren. Nun hing der Kopf nicht mehr seitwärts wie zuvor, sondern war gerade wie ein Kopf sein musste. Eine Weile massierte mein Mentor vorsichtig den Nacken des Kindes vom Kopf in Richtung Herzen und nie in der Gegenrichtung. Am darauf folgenden Tag und zur verabredeten Stunde kehrten die Eltern zurück und waren außer sich vor Freude, als sie das scheinbare Wunder sahen. Sie müssen dafür bezahlen, lächelte der Lama Mingya Dongdub. Ihnen ist Gutes widerfahren. Deshalb müssen sie einander Gutes bezahlen. Streiten sie nicht miteinander oder seien sie nicht uneins. Denn ein Kind nimmt die Haltung der Eltern auf. Das Kind unfreundlicher Eltern wird unfreundlich. Das Kind unglücklicher und liebloser Eltern wird seinerseits unglücklich und lieblos. Bezahlen sie es einander mit Güte und Liebe. Ich möchte das Kind in einer Woche nochmals sehen. Er lächelte, strich dem Baby über die Wangen und ging mit mir an seiner Seite hinaus. Einige der sehr armen Leute, Lobsang, haben einen gewissen Stolz. Es betrübt sie, wenn sie kein Geld haben, um damit zu bezahlen. Wenn immer möglich, mach es daher so, dass sie denken, sie würden bezahlen. Mein Mentor lächelte, während er bemerkte, ich sagte ihnen, sie müssten bezahlen. Das freut sie, denn sie dachten, dass sie mich in ihrem schönsten Gewand so beeindruckt haben, dass ich annehmen musste, sie wären Leute mit Geld. Der einzige Weg, wie sie bezahlen können, ist, wie ich schon sagte, mit gegenseitiger Freundlichkeit. Lass einem Mann oder einer Frau den Stolz und die Selbstachtung, Lobsang, und sie werden alles tun, was du sagst. Als ich wieder in meinem Zimmer zurück war, hob ich das Teleskop auf, mit dem ich gespielt hatte. Ich zog das glänzende Messingrohr auseinander und spähte in Richtung Lhasa. Zwei Gestalten kamen schnell in mein Visier, eine davon trug ein Baby. Und während ich sie beobachtete, legte der Mann den Arm um die Schultern seiner Frau und küsste sie. Leise legte ich das Teleskop beiseite und machte mich an die Arbeit mit meinen Studien. Kapitel 11. Wir hatten unseren Spaß. Mehrere von uns waren draußen im Hof und liefen auf Stelzen herum und versuchten, einander von den Stelzen herunter zu buxieren. Derjenige, der sich am längsten oben halten und alle Angriffe der anderen abwehren konnte, war der Sieger. Drei von uns fielen zu einem lachenden Haufen zu Boden. Irgendeiner war mit seinen Stelzen in ein Loch getreten und prallte in uns hinein und stieß uns allesamt um. Der alte Lehrer Rax hat sich heute wieder mal so richtig blau geärgert, sagte einer meiner Kameraden glücklich. Ja, schrie ein anderer in dem Haufen, hätte das der andere gewusst, würde er grün vor Neid, dass nicht er selbst den Ärger an uns auslassen konnte, bis ihm die Puste ausging. Wir schauten uns alle gegenseitig an und fingen an zu lachen. Blau vor Ärger? Grün vor Neid? Wir riefen den anderen, von ihren Stelzen herunterzukommen und mit uns am Boden zu sitzen und ein neues Spiel zu beginnen. Jeder sollte so viele Farben wie möglich von Dingen, die etwas beschrieben, aufzählen. Ein blaues Gesicht, rief einer aus. Nein, antwortete ich, blau hatten wir schon. So ging das weiter und wir arbeiteten uns vor, bis zu den braunen Gedanken eines Abts. Ein anderer wies auf die scharlachroten Frauen hin, die er in Lhasa auf dem Marktplatz gesehen hatte. Eigentlich wussten wir nicht so recht, ob das wirklich zutraf, weil keiner von uns sicher war, was denn überhaupt eine scharlachrote Frau war. Ich weiß noch eine weitere Farbe, entgegnete der Junge zu meiner Rechten. Es gibt noch die Gelben, die gelb vor Feigheit sind. Schließlich wird Gelb oft verwendet, um auf die Feigheit hinzuweisen. Ich dachte darüber nach und es schien mir, dass, wenn solche Aussagen in jeder Sprache allgemein üblich waren, dem etwas zugrunde liegen musste. Das veranlasste mich, mich auf die Suche nach meinem Mentor, dem Lama Mingya Dongdub, zu machen. Ehrenwerter Lama, platzte ich ganz aufgeregt mitten in seine Studien. Er schaute auf. Mein unzeremonieller Zutritt schien ihn überhaupt nicht zu stören. Ehrenwerter Lama, warum verwenden wir Farben, um eine Laune zu beschreiben? Er legte sein Buch, das er studierte, auf die Seite und bedeutete mir, mich zu setzen. Ich nehme an, du meinst die so allgemein üblichen Ausdrucksweisen wie blau ärgern und grün vor Neid? Erkundigte sich. Ja, antwortete ich noch aufgeregter. Aufgeregter, weil er genau wusste, wovon ich sprach. Ich möchte wirklich gerne wissen, warum alle diese Farben so wichtig sind. Irgendetwas muss doch dahinter stecken. Er blickte mich an und erwiderte lachend, Lobsang, nun hast du dich aber wieder ganz schön auf eine weitere lange Lektion eingelassen. Doch, wie ich sehe, hast du draußen eifrig trainiert und ich denke, dass du und ich jetzt einen Tee vertragen könnten, bevor wir mit dem Thema fortfahren. Ich habe sowieso auf meinen gewartet. Es dauerte nicht allzu lange und schon kam der Tee. Dieses Mal war es Tee und Sampa, dasselbe wie bei jedem anderen Mönch, Lama oder Jungen im ganzen Lama-Kloster auch. Wir aßen schweigend. Ich dachte über die Farben nach und fragte mich, was sie wohl bedeuten mochten. Unsere doch eher magere Mahlzeit war bald beendet und ich blickte erwartungsvoll zu meinem Mentor auf. Du kennst dich doch mit den Musikinstrumenten etwas aus, Lobsang, fuhr er fort. Du weißt doch, Z. B., dass es ein Musikinstrument gibt, das im Westen als Klavier bekannt ist. Erinnerst du dich noch an das Bild, das wir uns neulich zusammen angesehen haben? Es verfügt über eine Tastatur mit vielen Tönen, einige sind weiß und die anderen sind schwarz. Lass uns die schwarzen vergessen, und lass uns vorstellen, dass wir eine Tastatur von vielleicht 3 Kilometern Länge hätten, wenn du willst, könnte sie noch länger sein. Diese Tastatur enthält sämtliche Schwingungen, die es auf jeder Existenzebene nur geben kann. Er sah mich an, um zu sehen, ob ich ihm folgen konnte, da ein Klavier, soweit es mich betraf, eine sonderbare Erfindung war. Denn, wie mein Mentor gesagt hatte, kannte ich es nur von den Bildern her. Zufrieden, dass ich der ihr zugrunde liegenden Idee folgen konnte, fuhr er fort. Wenn du über eine Tastatur verfügen würdest, die jede Schwingung, die es gibt, enthielte, dann bestünde der ganze Schwingungsbereich der Menschen vielleicht nur aus den mittleren 3 Tasten. Du wirst wissen, ich hoffe es wenigstens, dass alles aus Schwingungen besteht. Nehmen wir einmal die den Menschen bekannte, niedrigste Schwingung. Die niedrigste Schwingung besteht aus einem harten Material. Man berührt es, und während gleichzeitig all seine Moleküle schwingen, verhindert es das Durchdringen des Fingers. Du kannst auch auf der dir vorgestellten Tastatur weiter nach oben gehen und hörst eine Schwingung, die als Ton bekannt ist. Du kannst noch höher gehen und deine Augen erreichen eine Schwingung, die als Sehen bekannt ist. Mit einem Mal setzte ich mich kerzengerade auf, wie konnte denn das Sehen eine Schwingung sein? Wenn ich mir etwas ansehe, nun, wie sehe ich überhaupt? Du siehst, Lobsang, weil der Gegenstand, den du betrachtest, schwingt und eine Betriebsamkeit entwickelt, die mit den Augen wahrgenommen wird. Mit anderen Worten, ein Gegenstand, den du sehen kannst, erzeugt eine Welle, die von den Sinneszellen, den sogenannten Stäbchen- und Zapfenzellen der Augen, empfangen werden können. Diese übersetzen ihrerseits die empfangenen Impulse und leiten sie an einen Teil des Gehirns weiter, und der wiederum wandelt die Impulse in ein Bild des Originalgegenstandes um. Es ist alles sehr kompliziert. Doch wir wollen hier nicht weiter darauf eingehen. Ich wollte dir lediglich aufzeigen, dass alles eine Schwingung ist. Wenn wir auf der Tonleiter noch höher gehen, erreichen wir die Radiowellen, die telepathischen Wellen und die Wellen jener Menschen, die auf anderen Ebenen leben. Doch ich sagte, dass wir uns ganz im Speziellen nur auf die 3 fiktiven Noten der Tastatur beschränken wollen, die von den Menschen als etwas Festes, als Ton oder als Sehen wahrgenommen werden können. Ich musste über all das nachdenken. Diese Sache schwirrte mir regelrecht im Kopf herum. Mir machte das Lernen unter der freundlichen Methode meines Mentors nichts aus. Ich zitterte nur dann beim Lernen, wenn so ein tyrannischer Lehrer meine arme alte Robe mit einem durch und durch unangenehmen Stock vermöbelte. Du fragtest nach den Farben, Lobsang. Nun, gewisse Schwingungen versehen die Aura mit Farben. Deshalb, wenn sich Z. B. eine Person miserabel oder sehr unglücklich fühlt, dann sendet ein Teil ihrer Sinne eine Schwingung oder Frequenz aus, die in etwa der Farbe Blau entspricht, sodass selbst Leute, die nicht hellsichtig sind, das Blau beinahe wahrnehmen können. Daher hat sich diese Farbe des Blauärgerns in den meisten Sprachen auf der ganzen Welt durchgesetzt und weist auf eine üble und schlechte Laune hin. Ich begann die Sache langsam zu begreifen, trotzdem war es mir immer noch ein Rätsel, wie eine Person grün vor Neid werden konnte, und ich fragte meinen Mentor danach. Lobsang, eigentlich solltest du selbst dazu in der Lage sein, das zu begründen. Wenn eine Person unter einem Laster, wie dem Neid leidet, dann sind ihre Schwingungen etwas verändert, sodass sie den anderen den Eindruck von Grünsein vermittelt. Ich meine nicht, dass ihre Gesichtszüge grün werden, wie du sicher weißt, sondern sie vermittelt nur den Eindruck des Grünseins. Ich möchte dir auch deutlich machen, dass, wenn eine Person unter einem gewissen Planeteneinfluss geboren ist, sie von dessen Farbe stärker beeinflusst wird. Ja. Platzte ich heraus, ich weiß, dass Personen, die unter dem Widder geboren sind, Rot lieben. Mein Mentor lachte über meinen Eifer und sagte, ja, das fällt unter das Harmoniegesetz. Gewisse Menschen sind empfänglicher für bestimmte Farben, weil sich die Schwingung dieser Farbe in enger Übereinstimmung mit ihrer eigenen Grundschwingung befindet. Deshalb bevorzugt Z. B. eine Widderperson eine rote Farbe, weil die Widderperson in ihrer Zusammensetzung viel Rot hat und diese Farbe, als angenehm zu tragen empfindet. Eine weitere Frage brannte mir auf den Lippen. Ich verstand nun dieses Grün und Blau. Ich kam auch dahinter, warum sich eine Person in braunen Gedanken befand, weil, wenn sich eine Person bei ihren Studien konzentrierte, dies vielleicht ihre Aura irritierte und sich braune Flecken zeigten. Doch waren beinahe dieselben Wellenlängen haben. Oder, wenn die eine Wellenlänge gewissen Oktaven der anderen folgt, dann wird gesagt, dass sie verträglich sind, und für gewöhnlich kommen sie sehr gut zusammen aus. Ich blickte ihn an und wollte noch etwas über unsere Künstler mit ihren starken persönlichen Zügen wissen. Ehrenwerter Lama, ist es wahr, dass einige der Künstler auf einer höheren Frequenz schwingen als andere? Erkundigte ich mich. Ja, ganz gewiss, Lobsang, sagte mein Mentor. Wenn eine Person über etwas verfügt, was als Inspiration bekannt ist. Wenn er ein guter Künstler werden möchte, dann muss seine Schwingungsrate sehr viel höher als normal sein. Manchmal führt das zu einer Gereiztheit, es ist schwierig mit ihm auszukommen. Und weil er eine höhere Schwingungsrate hat, als die meisten von uns, neigt er oft dazu, auf uns Normalsterbliche herabzublicken. Wie auch immer, oft ist jedoch die Arbeit,